In Apostelgeschichte 4 steht, dass kein anderer Name den Menschen gegeben ist, als Jesus alleine, der die Menschen rettet. Wenn du dich gefragt hast bei dem Lied gerade eben vielleicht, warum der Name Jesus, warum der so besungen wird, es gibt keinen anderen Namen, keinen anderen Mittler, der den Menschen rettet und vor Gott wieder versöhnt. Wenn dir das noch nicht bewusst ist oder klar ist, dann ist heute der Moment, wo du das klärst mit dir und deinem Schöpfer. Es ist einzig und allein der Name Jesus. Und einzig und allein Jesus ist es auch, der unseren Verstand boostet, also auf ein neues Level hebt. Warum? Das werdet ihr gleich erfahren durch einen ganz speziellen Bibelvers. Denn heute ist ja das Thema, gibt es Argumente für den Glauben? Der Glaube, der immer mal wieder im Kreuzverhör ist und wo wir vielleicht solche Fragen oder Aussagen immer mal wieder hören. Glauben oder Verstand, beides geht nicht. So wie das Kind zur Mutter sagt, Mama, wenn ich groß bin, wenn ich erwachsen bin, will ich so sein wie Papa. Und die Mutter sagt, beides geht nicht, mein Schatz. Glaube ist nur etwas für Dumme. Hört man auch immer mal wieder. Oder die Wissenschaft hat den Glauben doch längst widerlegt. Glaube und Wissenschaft, Argumente für den Glauben, gibt es das? Oder ganz einfach gefragt, ist der Glaube nur etwas für Dumme? Ist der Glaube nur etwas, den man benötigt, um sich, wo man halt manches sich nicht erklären kann, sagt, musst halt glauben. Oder man fügt in eine unlösbare Gleichung einfach Gott ein und denkt, damit ist sie gelöst. Ist der Glaube nur etwas für die, die sagen, ich muss mich nicht intellektuell betätigen, denn Gott hat die Dummen berufen. Ich muss mich nicht intellektuell betätigen, denn Gott hat die Dummen berufen. Wenn du so denkst, dann lass mich dir sagen, das ist falsch und Majestätsbeleidigung. Denn Gott hat jedem Menschen Verstand gegeben. Zugegeben, mancher versteckt es ganz gut. So, nennt man Pubertät. Der war böse. Jeder Mensch ist von Gott mit einem Verstand begabt. Und dieses Denken, ich mache den Satz nochmal rein, ich muss mich nicht intellektuell betätigen, denn Gott hat die Dummen berufen. Ihr habt gerade so gelacht. Ich glaube aber, dass wir als Christen oftmals in diese Richtung denken. Und das kommt aus dem Missverstehen eines Abschnittes aus dem 1. Korintherbrief. Und diesen Abschnitt, den will ich mit euch lesen. Es ist ein bisschen viel Text, er ist hier vorne. Ihr habt zwischen euren Stühlen Gottes Wort liegen, das könnt ihr gerne nehmen. Oder ihr nehmt euer Smartphone in die Hand, öffnet eure Bibel-App und schlagt auf 1. Korinther 1 ab Vers 18. Dort ist nämlich etwas über die Weisheit und über den Verstand und über die Schlauen, wird da etwas gesagt. Und meine Vermutung, das ist nur eine Vermutung und eine Behauptung, ist, dass wir Christen unterschwellig diesen Abschnitt total falsch verstehen und damit rechtfertigen wollen, dass der Glaube gar keine intellektuellen Anstrengungen machen muss. Dass Glaube und Denken, Glaube und Wissenschaft, Glaube, Ratio, Glaube, Argumente, dass das alles irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Weil wir diesen folgenden Abschnitt 1. Korinther 1, Vers 18 bis 22 erstmal falsch interpretieren. Paulus schreibt, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der Schrift heißt es, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Da steht es doch. Da steht es doch, dass die Schlauen dieser Welt, die ganz gescheiten Denker, dass die vor Gott einfach nichts gelten. Dass es doof ist, dass es keinen Sinn macht, sich allzu sehr mit Theorien und Wissenschaft zu beschäftigen, weil Gott sagt, das ist alles nutzlos und Unsinn. So. Das steht da aber nicht. Da steht was anderes. Da steht, Gott hat sie, also diese Klugen, zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Ein Narr ist keiner, über den man sich lächerlich macht, sondern ein Narr ist einer, der eine Botschaft verkündet, die er für wahr hält, obwohl er eigentlich ganz genau weiß, dass sie nicht wahr ist. Es sagt aber nichts darüber aus, ob dieser Mensch nun besonders, also wie hoch sein IQ wäre, würden wir heute sagen. Und hier steht auch nicht, dass Weisheit, das Wissen, Rationalität, dass das alles also überhaupt nicht notwendig wäre, sondern, was steht hier? Gott hat diese Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Warum? Weil Paulus damit einsteigt, dass es darum geht, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Sein Startpunkt der Argumentation ist der, dass er sagt, Jesus ist am Kreuz gestorben. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Wir haben Ostern gefeiert. Jesus ist gestorben für die Schuld der Menschen, um den Menschen zu erlösen. Und das ist, er sagt es ja später auch, blanker Unsinn in den Ohren mancher oder Gotteslästerung, weil sie sagen, Gott stirbt nicht, Gott kann nicht sterben. Oder andere sagen, was ist denn das für ein Gott, der stirbt? Das ist in den Augen einer weltlichen Weisheit und Ratio kompletter Quatsch, weil wir brauchen einen starken Gott und ich brauche schon gar niemanden, der für mich stirbt, weil ich kriege ja alles selber gebacken. Das ist die Argumentationsschiene, die Paulus geht. Und er sagt nicht, brich die Schule ab nach der 4. Klasse, auch wenn du sie schon 2-mal wiederholt hast. Mach nichts aus deinem Denken, lies keine Bücher, hör nicht schlauen Menschen zu, das sagt er überhaupt nicht. Und ich glaube, dass wir gerade in diesem Abschnitt unterschwellig, ja, vielleicht haben wir den gar nicht oft gelesen, aber dass wir unterschwellig einfach nur rauspicken, dass Gott sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt hat. Warum? Weil es Paulus um das Kreuz geht, weil Paulus sagt, es gibt keinen anderen Namen, also das sagt nicht er, das steht dann in Apostelgeschichte 4, aber Paulus sagt, es gibt keinen anderen Namen als Jesus, der uns rettet, die Botschaft vom Kreuz, das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Und wo wir meinen, mit menschlicher Weisheit, menschlichem Verstand, das irgendwie erklären zu können, kommen wir an unsere Grenzen. Aber er verurteilt in keinster Weise Wissenschaft. Noch die nächsten Verse 23 bis 25. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkündigen, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker als die Menschen sind. Ich finde diesen letzten Satz so unglaublich kostbar. Der scheinbar absurde Plan Gottes, dass da ein Gott stirbt am Kreuz, ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen, die versuchen zu überlegen, wie sie irgendwie mit Gott ins Reine kommen könnten, Rituale vollführen, Dinge tun und gar nicht wissen, dass es einzig die Gnade ist. Und die Schwäche Gottes, dass er nämlich selber am Kreuz stirbt, ist weitaus stärker, als die Menschen sind, weil er am dritten Tag wieder auferstanden ist. Paulus bleibt hier ganz stringent in seiner Argumentation und sagt wieder, es geht hier nicht darum, dass sich die Weisen, die Schlauen, die Wissenschaftler der damaligen Zeit, die Philosophen, die ja unterwegs waren, nicht wie Sand am Meer, aber präsent waren, auch in größeren Städten zumindest, und er schreibt es ja an die Korinther, eine blühende Handelsstadt, in der Religionen, Weltanschauungen unterschiedlichster Art zusammenkamen durch den Handel und durch Philosophen. Und dann schreibt Paulus ja nicht, das ist alles nichtig. Nein, er sagt, im Blick auf das Kreuz, im Blick auf das Zentrum des christlichen Glaubens, kommen wir mit unserer menschlichen Weisheit und Ratio nicht weiter. Mit unserem Verstand können wir nicht erklären, warum ein Gott am Kreuz stirbt und warum ein am Kreuz sterbender Gott uns erlöst. Das können wir mit menschlichen Argumenten einfach nicht erklären. Und er sagt, Jesus oder Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Er bleibt ganz stringent und sagt Jesus, und er schreibt es später an die Gemeinde in Kolosse mit diesem Satz, den ich vorhin meinte, in Jesus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In Jesus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wenn dem so ist, wenn alle Weisheit in Jesus liegt, eröffnet sich durch ihn eine neue Dimension unseres Denkens. Wenn dem so ist, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen, dann eröffnet sich durch ihn eine ganz neue Dimension unseres Denkens. Und darauf will ich nun eingehen. Unter dieser Fragestelle gibt es Argumente für den Glauben, indem ich frage, was ist eigentlich das Verhältnis von Christ und Wissenschaft? Und ich werde gleich auf drei ganz beliebte, scheinbare, offensichtliche, entscheidet ihr, Gegensätze eingehen zwischen Glauben und Denken, zwischen, wenn man es jetzt mal ganz allgemein fassen würde, Religion und Wissenschaft, zwischen nicht erklärbarem und wir erklären alles. Ich werde auf drei kurze Themen eingehen, Fragen, die einem immer wieder gestellt werden, auch als Christ. Aber bevor ich das mache, will ich dir zwei Dinge mitgeben, wenn du vielleicht immer mal wieder auch in Gespräche, in Diskussionen verwickelt wirst oder unangenehme Fragen kommen, wie kannst du als Christ das glauben? Die Wissenschaft hat doch längst bewiesen das und so weiter. Das Erste ist, kläre das Verhältnis. Also welches Verhältnis hat für dich Glaube und Wissenschaft? Stehen die zwei in einem Konflikt, Glaube und Wissenschaft? Stehen sie miteinander in einem Dialog für dich? Integrierst du beides ineinander? Also kannst du Dinge glauben und gleichzeitig wissenschaftlich, also nicht du, aber annehmen, dass es andere belegt haben oder widerlegt haben? Oder spielen Glaube und Wissenschaft gar keine Rolle miteinander? Anders als mit dem Konflikt, dass du sagst, die Wissenschaft ist komplett gottlos, weil sie beruft sich nur auf den menschlichen Verstand, sagst du bei der Unabhängigkeit einfach nur, das sind zwei verschiedene, nicht mal Seiten einer Medaille, sondern einfach zwei Dinge, die nicht miteinander zu tun haben. So wie ich und vegan. So. Ich steh in keinem Konflikt mit Veganern, die vielleicht mit mir, weil ich gerne Fleisch esse. So, aber ich stehe in keinem Konflikt. Ich stehe jetzt auch in keinem Dialog mit ihnen, weil es mich ehrlich gesagt einfach nicht interessiert. Oder stehe ich auch nicht in einem Konflikt, aber für mich ist es unabhängig. Genauso sagt ein anderer, was der Typ da vorne über Fleisch erzählt, was er manchmal über Fußball erzählt, was er manchmal über Whisky erzählt, das juckt mich nicht die Bohne. Das Problem ist, der hat ein Mikro, ich nicht, und der erzählt es. Ja? Das ist vollkommen in Ordnung. Deswegen stehe ich mit dir noch nicht in einem Konflikt oder deswegen muss ich das nicht integrieren. Wir können einfach Dinge stehen lassen. Das meine ich mit unabhängig, einfach stehen lassen. Ja? So, was ist für dich Glaube und Wissenschaft? Dieses Verhältnis, das kannst du nicht jetzt klären. Ich will dir das nur mitgeben als Gedanken, weil es nicht unwichtig ist. Weil es nämlich unweigerlich dazu führt, wie du immer wieder bei diesen drei Themen, wo ich nachher auch drauf komme, wie du immer wieder und immer wieder vielleicht in Reflexe gerätst, die nicht gut sind, weil du nicht geklärt hast, wie du mit deinem Glauben und Wissenschaft umgehst. Auch mit Dingen, die sich scheinbar widersprechen. Also sorry an alle Veganer unter uns, nicht persönlich nehmen. Ich wollte damit nur sagen, ich kann friedlich koexistieren mit euch. So. Das Zweite ist, und das wird jetzt wirklich weniger lustig, schau genau hin. Nicht alles, was sich schlau anhört, ist weise und sinnvoll, wenn es ums Thema Glaube und Denken, Glaube und Wissenschaft geht. Achtung, ich habe euch ein Reizthema dabei. Nicht Nicht alles, was sich schlau anhört, ist weise und sinnvoll. Thema Gender. Ich will euch einfach mal, oh, man kann es gar nicht lesen. Ein Zeichen. Thema Gender. Ich habe zugegeben, beschäftige ich mich damit immer wieder, und weil ich es ein Thema finde. Ich sage euch auch gleich, wie ich dazu komme mit dem Bibelvers. Ich beschäftige mich viel damit. Also Gender ist ja die Frage nach, also ich kann jetzt keinen langen Vortrag halten, aber die Frage ist ja letzten Endes, um die es mir geht und die ich wichtig finde, auch in unserer Gesellschaft heute, ist unser biologisches Geschlecht, dass ich als Biologe Mann bin, spielt das eine Rolle mit meinem sozialen Geschlecht, mit dem Gender? Also, dass ich ein Mann bin, biologisch, okay, so bin ich auf die Welt gekommen, mit männlichen Geschlechtsmerkmalen, so sind Frauen mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen, und bin ich dadurch Frau und Mann, oder spielen ganz andere Faktoren eine Rolle, die mich zu Frau und Mann machen? Also was hindert mich daran, hier vorne zu stehen und zu sagen, ich identifiziere mich als Frau? Und ich habe mich viel damit beschäftigt, und dann gibt es Theorien, ohne Witz, wirklich wie Wissenschaftler, ich rede ja nicht von irgendwelchen Meinungen, sondern Wissenschaftler sagen, nun heutzutage gibt es Frauen mit und ohne Penis. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Man spricht auch nicht mehr, nicht viele, aber manche auch nicht mehr von Mutter, sondern von gebärender Person. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass, ich weiß gar nicht, ob es durchgesetzt wurde oder nicht, dass in Stuttgart auf den öffentlichen Toiletten oder im Rathaus besser gesagt, sollte auch auf der Männertoilette ein Tamponspender installiert werden, denn man spricht ja nicht mehr von Frauen, sondern von menstruierenden Personen. So, jetzt merkt ihr vielleicht schon, dass ich mich beherrschen muss bei dem Thema. Ein letztes, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, dass unsere Regierung das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringt, wonach du dein Geschlecht wesentlich leichter ändern kannst, auf dem Amt, ganz einfach, ohne Atteste, bis 14, ab 14, ab 18, also einmal noch mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten, dann ohne, und das Ganze jährlich. Und dann habe ich mich gefragt, ich habe eine Sache noch vergessen, habe ich in Dänemark gefunden, gibt es ein Museum für Familie, wurde umbenannt in ein Museum für Gender. Auf dem Vorplatz steht eine Statue, so mit einem nordischen Hünen, Frisur, muskulös, nackt. Also David, kennen wir ja die Statue, also der Mann hat einen Penis, hat aber auch Brüste und stillt gerade ein Baby. So, und ich habe gerade gesagt, schau genau hin, nicht alles, was sich schlau anhört, ist weise und sinnvoll. Wir müssen alles dafür tun, dass Diskriminierung in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. Was wir aber nicht tun sollten, ist Dinge zum Normalfall erklären, die nicht Normalfall sind. Und ich frage mich, gerade hinsichtlich dieses Themas, wir haben es von Wissenschaft, was wäre, wenn diese Theorien sich seit Anbeginn der Menschheit durchgesetzt hätten? Wir wären ausgestorben. Es gäbe uns nicht. Es sind Gedankengebäude, die in meinen Augen absolut sinnlos sind, weil sie die Menschheit karikieren und weil sie dafür sorgen würden, dass die Menschheit schlicht und einfach ausstirbt. Und wenn das Ziel von Wissenschaft ist, so what, kann man der Ansicht sein, aber dann sage ich, nicht alles, was sich schlau anhört, ist weise und sinnvoll. Vielleicht fragst du dich jetzt, was hört sich bei dem allen schlau an? Bei dem, was ich da zitiert habe, nichts. Worum es mir aber im Grunde geht, ist, dass wir natürlich die Menschen, die eine Minderheit in unserer Gesellschaft sind und die mit ihrer Identität, mit ihrer Sexualität, mit ihren Geschlechtsorganen, Merkmalen und so weiter ein Problem haben, ist doch gar keine Frage, dass wir diesen Menschen mit Sorgfalt und Liebe begegnen und alles dafür tun, dass es ihnen gut geht. Nur geht es Menschen besser, indem alles Mögliche zur Normalität wird? Das glaube ich nicht. Und deswegen sage ich, schau bei Wissenschaft genau hin. Schau genau hin, ob das, was dort propagiert wird, was gesagt wird, ob es weise ist und ob es sinnvoll ist. 2. Timotheus 4 ist für mich die biblische Grundlage des Ganzen, denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gern hören wollen. Die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsamen Fabeln folgen. Und dann sage einer noch, die Bibel sei nicht aktuell. Absolutes Reizthema, ich weiß. Wir werden uns dieses Themas auch noch mal ausführlicher annehmen. Definitiv werden wir das tun. Ich wollte es hier nur kurz mal streifen, um dir diese beiden Grundvoraussetzungen also für Glauben und Denken zu zeigen. Kläre das Verhältnis. Welches Verhältnis hat für dich Glaube und Denken, Glaube und Wissenschaft? Und zum Zweiten, schau genau hin. Nicht alles, was sich schlau anhört, was schlau aussieht, ist auch weise und sinnvoll. Und jetzt will ich diese drei Themenkomplexe nur kurz umreißen und indirekt dir sozusagen sagen, ja, es gibt Argumente für den Glauben. Das erste ist das Thema Glaube und Evolution, der Klassiker, seit es den Menschen gibt, wie auch immer er nun entstanden sein mag. Glaube und Evolution, also die Theorie, dass Leben sich immer weiterentwickelt aus einem primitiveren Leben, ein immer größeres Leben wird, aus einem Einzeller ist der Mensch geworden. Das Ganze fand vor Milliarden statt, seit Anbeginn der Welt, entstanden durch den Urknall. So, jetzt kannst du die Evolutionstheorie komplett ablehnen. Ja, sind wir wieder bei Kläre dein Verhältnis, Integration, Dialog und so weiter. Du kannst es ablehnen, Konflikt. Du kannst sagen, ist eine totale Quatsch, Evolutionstheorie. Dann frage ich dich, erklär mir bitte, wie sich die Lebewesen entwickelt haben. Erklär mir das. Du wirst keine Antwort darauf finden. Und vielleicht sind wir hier dann bei dem Modell Integration. Man kann an die Evolutionstheorie glauben, ohne sie als Weltanschauungstheorie zu verstehen. Ich bin kein Biologe, ich bin aber mit... Also in der Vorbereitung dieser Predigt Austausch gehabt mit einem Doktor der Biologie, den ich gefragt habe zu gewissen Dingen. Und er sagt, es ist vollkommener Konsens, dass die Evolutionstheorie, großgeschrieben, Theorie, erklärt, wie Lebewesen sich entwickelt haben. Wie aus bestimmten Lebewesen andere wurden oder wie sie sich innerhalb ihres Seins entwickelt haben. Erklärt diese Evolutionstheorie das Warum des Lebens? Nein. Das Warum des Lebens kann die Evolutionstheorie nicht erklären. Der Haken bei dieser Geschichte ist, dass sie ja nicht mehr als Theorie gelehrt wird. Ich habe kürzlich eine Predigt gehört vom Tobi Teichen vom ICF München, der ja Lehrer war, bevor er Pastor wurde. 8 oder 10 Jahre, das weiß ich jetzt nicht mehr, hat er gesagt, er hat einen Versuch gemacht, wenn er unterrichtet hat. Er hat dann immer Evolutionstheorie an die Tafel geschrieben und Theorie hat er groß geschrieben. Und er hat gesagt, in diesen 8 oder 10, ich weiß es nicht mehr, Jahren, hat nicht einmal ein Schüler gefragt, also wenn es eine Theorie ist, gibt es da dann auch noch eine andere? Es ist kein Gesetz, es ist eine Theorie. Und es ist so ein Reizthema, Christ und Evolution, wie entstand die Welt und so weiter. Wir können als Christen die Evolutionstheorie als Entwicklung der einzelnen Lebewesen ohne weiteres glauben, weil es einfach Fakt ist, dass sich Lebewesen weiterentwickelt haben. Damit glaube ich aber nicht die gesamte Theorie und sage, dadurch ist Leben durch Zufall, durch einen Urknall entstanden. Überhaupt nicht. Ein zweites ist das Thema Glaube und Wunder. Der moderne Mensch zweifelt alle Wunder an. Und man kann einfach nicht glauben an Wunder. Alles muss erklärbar sein, aber Wunder gibt es einfach nicht. Dabei ist Zweifel an der Existenz von Wundern, gibt es schon in der Bibel. Das ist kein Phänomen des modernen oder postmodernen Menschen. Und wisst ihr, es gibt eine Stelle in der Bibel, das ist für mich die absolut prägnanteste Stelle für Zweifel und in meinen Augen auch die abgefahrenste Stelle für Zweifel, die steht in Matthäus 28, Vers 17. Matthäus 28 ist das letzte Kapitel. Okay? Das heißt, alles, was wir über Jesus wissen, hat schon stattgefunden. Seine Kreuzigung auch, all seine Wunder, seine Predigten, seine Kreuzigung, seine Auferstehung. Er war mit den Jüngern unterwegs und Matthäus 28 beschreibt, wie Jesus seine Jünger versammelt, ehe er dann, wir feiern es ja bald, Himmelfahrt, wie er dann zurück zum Vater in den Himmel ging. Und er versammelt seine Jünger, seine 11, Judas war nicht mehr dabei. Und dann passiert Folgendes. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Jetzt stell dir mal diese Situation vor. Da warst du mit Jesus unterwegs, vielleicht nicht alle 3 Jahre, vielleicht nur eine bestimmte Spanne, whatever. Du hast Wunder erlebt, du hast erlebt, wie Jesus gekreuzigt wurde und du hast erlebt, wie Jesus auferstanden ist. Selbst wenn du es nicht erlebt hast, weil du bei der Kreuzigung geflohen bist und bei der Auferstehung gerade gepennt hast, warst du danach mit ihm zusammen und er hat dir gesagt, den Jesus ihnen genannt hatte, er hat dir gesagt, wo ihr euch trefft. Er hat es dir schon gesagt. Das heißt, du hattest schon eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Und dann sagt er dir, hey, wir treffen uns morgen um 12 an dem Berg sowieso. Und du gehst dahin und er kommt auch. Also was brauchst du eigentlich noch als Beweis, dass da einer von den Toten auferstanden ist? Du stehst ihm gegenüber, er redet mit dir, er sagt dir, wo ihr euch trefft, du gehst dorthin, er kommt auch dorthin. Und du zweifelst immer noch. Woran zweifelst du eigentlich? Du kannst ihn doch anfassen. Ich finde diese Stelle so crazy, weil selbst ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums schreibt Matthäus, dass Menschen zweifelten, obwohl sie Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben. Und nur by the way, Mark hat euch ja letzte Woche sehr grandios über die Glaubwürdigkeit der Bibel gepredigt. Alleine das ist für mich auch ein Indiz, dass es glaubwürdig ist, weil würdest du das reinschreiben, wenn du eine Nachricht verbreiten willst von Jesus, dem Messias, dem Auferstandenen, dem Sohn Gottes, ja, da würden wir ihn doch in alle Himmel hochloben, aber ja nicht reinschreiben, dass sogar am Ende seines Wirkens es noch Leute gab, die an ihm zweifelten. Also das machen ja nicht mal Politiker, dass sie so ehrlich sind und sagen, es gibt auch Leute, die mich nicht wählen. Und in der Bibel steht es. Glaube und Wunder ist ein Widerspruch für die heutige Zeit. Glaube und Wunder bedeutet doch, ich lehne doch die Wissenschaft ab. Nein, tue ich nicht. Und deswegen, ich komme zu meinem Argument. Die Wissenschaft untersucht Phänomene mit natürlichem Ursprung. Also wir sind jetzt in den Naturwissenschaften nicht mehr in den